Ich habe mir gedacht, nächsten Sonntag beginnt die Adventszeit. Eigentlich sind wir schon immer am Ende November mit dem ersten Advent bereit. Das fällt dieses Mal alles anders, weil der vierte Advent ist Weihnachten, Heiligabend. Und deswegen ist alles quasi eine Woche später. Und nichtsdestotrotz ist ja dieses Kommen Jesus, dieses darauf vorbereitet sein, ein Aspekt des Kirchenjahres, den wir immer wieder betrachten dürfen. Und auch dieses, wusstet ihr, dass ein großes Comeback geplant ist? Und zwar nicht ist das Comeback gemeint von Stefan Raab, dass er wieder als Fernsehproduzent loslegt. Bitte? Also in den Medien, die ich ab und zu mal angucke, da stand es schon drin, eine Meldung. Mich tangiert es jetzt relativ wenig, weil ich von dem bisher bis auf Wade Hade Dude da wenig gesehen habe. Das war beim Eurovision Song Contest vor vielen, vielen Jahren. Es ist ein Comeback geplant und die Frage ist, was macht das mit uns? Das große Comeback unseres Gottes durch Jesus Christus. Und die Frage, die sich wahrscheinlich stellt, ist, sind wir in der Endzeit und wann kommt Jesus wieder? Man muss echt vorneweg gleich mal schicken, damit wir hier nicht in irgendwelche mysteriösen Zeitrechnungen kommen und dass ihr nicht gleich an diesem Punkt seid zu sagen, oha, der David weiß da offensichtlich mehr wie ich oder wir gehören dann zu, also ich weiß, dass es wohl bei den Zeugen Jehovas so endzeitliche Termine immer wieder gab und verschoben wurden, bis sie sich jetzt nicht mehr drauf festlegen. Und ich glaube nicht, dass wir, und hier möchte ich gleich mit dem ersten Bibeltext starten, aus Matthäus 24, 36, da heißt es nämlich, niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der diese Dinge geschehen werden, nicht einmal die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn. Da sagt jetzt Jesus selber, nur der Vater weiß es. Also, wenn wir über die Wiederkunft Gottes sprechen, dass Jesus wiederkommt, dann können wir mit sich an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, niemand weiß es. Es weiß definitiv niemand. Also, alle Bücher, die in den 60er Jahren über die Wiederkunft Jesu mit Zeitrechnung geschrieben wurden, die Autoren, viele leben wahrscheinlich nicht mehr, aber falls ja, müsste man manchmal eine Korrektur wahrscheinlich vornehmen. Niemand weiß es, nicht einmal der Sohn, nicht einmal Jesus. Aber bei all dem Terror und all den Naturkatastrophen und all den politischen Instabilitäten weiß es trotzdem keiner, weil davon berichtet Matthäus 24 Jesus über die Dinge, die am Ende passieren. Es weiß trotzdem keiner, wann was kommt. Aber, und hier möchte ich gleich mal aus dem Alten Testament, aus 1. Chronik, meine einzige Stelle aus dem Alten Testament heute Morgen. Da heißt es folgendes in 1. Chronik 12, 33, aus dem Stamm Issachar waren es 200 führende Männer mit ihren Leuten. Sie hatten ein Gespür für den Lauf der Geschichte und wussten, was das Beste für Israel war. Da waren Männer in der Geschichte Israels, was um die 200 führende Leute, die hatten ein Gespür. Und sie wussten, was das Beste für Israel war. Also zwei Dinge. Sie verstanden den Lauf der Geschichte und sie wussten, was zu tun war. Sie verstanden, wie sich Dinge entwickeln und was wohl jetzt für das Volk Israel das Beste ist. Wir alle sollten wissen, was wir tun sollten. Und wir sollten nicht Und was wir sicher nicht sein sollten, wäre erschreckt, geblendet, verunsichert. Wir müssen die besondere Zeit verstehen und wir sollten wissen, was zu tun ist. Für alle Christen auf der ganzen Welt sollte eigentlich klar sein, Jesus kommt eines Tages wieder. Das große Comeback. Jesus kommt eines Tages wieder. Wir wissen nicht, ob es in unserer Generation passiert, aber Jesus wird physisch auf diese Erde zurückkommen. Verrückt, oder? Jesus gab seine letzten Anweisungen für seine Jünger und da heißt es nämlich in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11, nicht lange nachdem er das gesagt hatte, ich schiebe kurz voraus, wo sind wir hier, wie kommen wir an den Text ran, Jesus hat 3 Jahre mit seinen Jüngern zusammengelebt. Er hat vielen Menschen das Evangelium gepredigt. Er hat auf seinen Tod hingewiesen, auf seine Auferstehung. Die Jünger haben nach dem Tod Jesus auf einmal erlebt, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tage. Jesus war 40 Tage unter den Leuten an verschiedenen Punkten erlebbar, an einem einzigen Tag und Ort sogar von 500 Menschen gesehen und das als der auferstandene Jesus. Also so eine Massenhalluzination kann es gar nicht geben. Das war was Echtes, Erlebtes. Und dann sind die Jünger 10 Tage vor Pfingsten ungefähr, am Christi Himmelfahrtstag, können wir nachrechnen, 40 Tage nach der Auferstehung passiert Folgendes, dass er ihnen viele Dinge nochmal gesagt hat. Und dann heißt es, nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Und während sie ihm nachschauten, standen plötzlich 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Also ich weiß, warum die da hingeguckt haben, da ist gerade Jesus aufgefahren. Also ich würde gar nicht irgendwo anders hingucken. Ich wäre völlig so für... Für viele würden wahrscheinlich heißen, so, das war ja wie bei E.T., da wurde quasi, jetzt wurde so der Außerirdische wieder nach Hause gebeamt. Übrigens, falls ihr mal, also dieser alte Film, Steven Spielberg hat dafür damals einen Oscar für die technischen Effekte bekommen. Wenn ihr ihn heute anguckt, du glaubst es nicht, das sieht eigentlich aus wie Augsburger Puppenkiste. Aber das sind viele Parallelen aufgezeigt, von dem der Außerirdische, der von dem Menschen gehasst wird, obwohl er nur Gutes tut, und dann auf einmal so dieses Nachhause. Es würde was kopiert und pervertiert von einer biblisch-historischen Geschichte. Und auf jeden Fall, was starrt ihr zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er... Eines Tages wird er genau so, also nicht anders, genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Diese Szenerie passierte oben auf dem Ölberg. Wenn ihr schon mal die Gelegenheit hattet und ihr wart in Israel, dann hast du Israel. Und Jerusalem liegt auf einem Gebirgszug, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwo bei 700, 800, 900 Meter, vielleicht sogar auf 1000 Höhenmeter. Das ist total genial, dass es da oben liegt, weil du hast nachts ein perfektes Klima zum Schlafen. Die Menschen, die in Israel leben, die sind dankbar für das Israel, das Jerusalemer Klima. Das ist ein super Klima. Da kann man es gut aushalten. Man hatte es damals auch gut aushalten können, wenn man genügend Wasser hatte. Heute ist es ja kein Ding. Aber das ist, Jerusalem liegt auf verschiedenen Hügeln. Und da gibt es einmal den Berg Moriat, der Tempelberg. Dann ist da ein Tal. Unten im Tal ist der See, ist der Garten Gethsemane. Und dann geht's hoch auf der anderen Seite, wo der Ölberg ist. Und von diesem Ölberg aus sehen die Jünger, wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und das bedeutet, dass, wo kommt Jesus wieder? Und wann kommt Jesus wieder? Wann wissen wir nicht. Aber die Verheißung, die Zeit der Zeit, wir wollen sie anschauen. Aber er wird genauso wieder am Ölberg runterkommen. Ja, wir wissen nicht den Tag oder die Stunde, aber wir wissen den Ort und wir wissen um die Geschehnisse drumherum. Und das ist auch ziemlich wichtig. Die Bibel hat einiges zu der Wiederkunft Jesus zu sagen, weil Gott nicht will, dass wir im Dunkeln und in der Unwissenheit als Nixblicker durch die Gegend laufen. Jesus sagt selber, in Lukas 21, Vers 25, an Sonne, Mond und Sterne werden Zeichen erscheinen. Auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein. Den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Soll ich nochmal anfangen kurz und dann reflektiert mal die Top-News, die ihr in letzter Zeit gerade so gehört habt und miterlebt habt, also an Sonne, Mond und Sterne werden Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn die Erlösung ist ganz nahe. Also mich begeistert es. Nee, mich erschreckt es, weil solange ich diese ganzen Schreckensnachrichten nur aus Mexiko oder mit den Tornados so irgendwo von irgendeiner karibischen Insel oder so mitkriege und wenn ich nur sehe, wie sie sich in Syrien und in Afghanistan die Köpfe einschlagen und die Spanier sich von Katalonien abspalten wollen und so weiter oder andersrum, wenigstens einer, der aufpasst, dann ist das ja ziemlich weit weg. Und auf einmal kommen ja so panische Dinge hoch. Wir haben keine Mehrheitsverhältnisse mehr. Merkel kann nicht regieren, Merkel kann nicht in Europa hineinregieren und so weiter. Verunsicherheiten. Und wir als Christen sollten offensichtlich hier, da sagt Jesus selber, wenn das anfängt, dann richtet euch auf. Also nicht zusammengekauert, voller Furcht, zusammen so in der Ecke zittern, was kommt jetzt, sondern aufrichten und hebt den Blick. Also Menschen, die aufrecht stehen, den Blick heben, die wirken irgendwie souverän. Also nicht so über den Köpfen der Leute hinweg, sondern dieses, ich stehe da mit einem klaren Ausrichtung und ich muss hier nicht ständig bei jedem Donner, der kommt, zusammenzucken wie ein Hund. Ich kriege auch schon auf WhatsApp sämtliche Dings, tut mir einen Gefallen und kauft keine Feuerwerkskörper. So ein Hund, die sind so dumm, die denken jedes Mal, sobald es irgendwo knallt, jetzt geht die Welt unter. Ich glaube, bei den Galliern war das doch auch so oder irgendwelchen. Dann hebt den Blick, denn die eure Erlösung ist nahe. Wir könnten die Generation sein, wo Jesus wiederkommt. Leute, wir könnten die Generation sein, wo Jesus wiederkommt. Und es ist gut, wenn wir wissen, dass was kommt und wenn wir vorbereitet sind. Ich habe eine Story gehört, eine Baptistengemeinde und eine Methodistengemeinde, könnte bei uns auch eine evangelische, eine katholische Kirche sein, hatten in einer Stadt, so am Ortsrand, ihre zwei Kirchen direkt nebeneinander. Und die zwei Pastoren der Kirchen waren ganz eifrig dabei und haben in ihren Vorgarten der Kirchengemeinde angefangen, Schilder reinzuhämmern mit völliger Nervosität. Und der eine hat auf seinem Schild stehen gehabt, dass er so ganz eifrig reingeschlagen hat: Das Ende ist nahe. Und paar Meter weiter hatte dann der von der anderen Kirche sein Schild reingehämmert. Und da heißt es: Kehre um, bevor es zu spät ist. Und während sie so diese Schilder aufgestellt haben, fuhr da ein Auto vorbei und der hat die Scheibe runtergedreht und hat dann gesagt: Ihr seid doch verrückte religiöse Fanatiker, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Fuhr um die Ecke und auf einmal macht's einen riesen Bam und Tang und Zang, Zang, Zang und Fred. Und dann hat der eine Pfarrer zum anderen gesagt: Vielleicht hätten wir doch einfach nur schreiben müssen, die Brücke ist kaputt und man kann nicht weiterfahren. Das Ende ist nahe, kehr um, bevor es zu spät ist. Leben wir wirklich in der letzten Zeit? Du sagst vielleicht, das dachten doch die Menschen vor uns auch. Das dachten doch die Jünger Jesu. Das dachten die Leute im Mittelalter mit all diesen Passionsspielen, die es ja denn damals gab. Leute konnten ja nicht lesen und schreiben, aber Theaterspiele konnten sie verstehen. Da wurde ja immer so mit dem Ende gedroht. Die Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, durch die Heiligungsbewegung, durch die Reformationen, die entstanden sind, nachdem die Menschen das Wort Gottes durch Martin Luther gelesen haben, waren Bewegungen der Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Ich habe mich in den 80er Jahren für Jesus entschieden und das war relativ präsent noch, dieser endzeitliche Gedanken. Und dass du denkst vielleicht, ja, das haben doch die Leute schon vor uns gedacht. Es kann sein, dass wir nicht die Generation sind, aber eigentlich ist es doch ein sehr, sehr gesunder Gedanke, so zu leben, als dass Jesus in unserer Generation wiederkommt. Martin Luther sagte mal: Wenn ich wüsste, dass morgen er wiederkommt, dann wüsste ich genau, welche drei Dinge ich noch mache. Wir sollten nicht so leben, als dass Jesus erst in 100 Jahren wiederkommt. Wir sollten so leben, als dass Jesus heute wiederkommt. Seid ihr bei mir? Seid ihr da? Aber wir haben tatsächlich eine Entwicklung, die sich deckt mit Beschreibungen, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt, die bisher so in der Form noch gar nicht möglich waren. Also gerade alle, die dachten zum Dritten Reich hin, Adolf Hitler ist der Antichrist und jetzt ist das Ende da, die hatten noch gar nicht die technologischen Möglichkeiten, die notwendig sind. Und ich möchte hier gleich mal welche rauspicken. Und zwar ist es zum einen, es gibt Entwicklungen, die müssen möglich sein, bevor Jesus wiederkommt. Wir finden zum Beispiel eine weltweite Satellitentechnologie. Und das ist einzigartig in der Weltgeschichte und bedeutsam für die Endzeit. In der Offenbarung 8 wird zum Beispiel, ich streife das nur, aber dann können wir es, in Offenbarung 8 wird von zwei Propheten gesprochen, die in den Jerusalemer Straßen predigen. Und die werden umgebracht werden und 3,5 Tage tot in den Straßen von Jerusalem liegen gelassen werden. Und da heißt es, und alle Welt sieht es zur selben Zeit. Das war vor einigen Jahren noch gar nicht möglich. Das war noch überhaupt nicht denkbar, dass man etwas, was woanders gerade live geschieht, wir in diesem Ort sehen können. Übrigens wird diese weltweite Satellitentechnologie spielerisch ausprobiert. Also zu Fußballweltmeisterschaften, zum Super Bowl, zu Rumble in the Jungle, was damals mit dem Cassius Clay alias Muhammad Ali und wie hieß der, sein Gegner, wo man mal versucht hat, kann man so ein Ereignis aus dem tiefsten Afrika, wo technologisch ja eigentlich keine Leitungen laufen, aber nur via Satellit quasi, da machen wir Testläufe. Wir versuchen so spielerisch, um auf das eigentliche Ereignis vorzubereitet zu sein, spielt man Dinge durch. Wie das Wort heißt. Dass an einem einzigen Moment, was hier passiert, von der ganzen Welt gleichzeitig gesehen wird, geht nur über eine weltweite Satellitentechnologie. Das war also so vorher noch nicht möglich. Ein weiteres Indiz, dass wir in einer sehr interessanten Zeit leben und in einer Zeit, die wichtig ist, dass sie da ist, bevor Jesus wiederkommt, ist die weltweite Finanztechnologie. Jeder kann innerhalb von Augenblicken Geldgeschäfte erledigen. Das Bargeld wird mehr und mehr abgeschafft. Merkt ihr das auch schon? Bargeld wird abgeschafft. Wisst ihr, Bargeld ist ein sehr unangenehmes Zahlungsmittel für die Geldhäuser, weil Bargeld bereitstellen ist richtig teuer. Das ist richtig teuer. Ich war erstaunt über folgende Entwicklung. Ich fahre da im Auto und habe ein Radio. Und was machen die Sparkassenverbände und die Volksbanken? Die machen Werbung, dass man heutzutage ja Geld mit Geldkarte zahlen, ist mittlerweile viel einfacher, weil wenn ihr auf eure EC-Karten guckt, dann seht ihr verschiedene Symbole. Jetzt hole ich mal meine raus. Und dann ist es ja bisher so gewesen, du gibst deine Karte ein, dann kommt ein Beleg raus, dann musst du mit dem Kugelschreiber unterschreiben und dann dauert es, bis das Geld von dir weggeht oder bei denen gebucht wird, ist eine Zeitverzögerung drin. Also von vielleicht einem Tag oder von 2. Es geht relativ langsam. Dann gibt es ja den PIN, den man ja meistens dann beim Bezahlen irgendwo an der Kasse eingeben kann, rein, Transaktionsnummer reingegeben. Dann ist das Geld relativ schnell da. Und mir ging es jetzt so, dass ich letzte Woche beim Einkaufen, ich weiß noch nicht, wie das gegangen ist, das werde ich auf meinem Kontoauszug nochmal checken, hier ist wie ein WLAN-Zeichen drauf. Und ich wollte zahlen mit Karte und die hat die reingesteckt und wieder raus und ich so, ich gehe davon aus, ich muss eine PIN eingeben oder unterschreiben. Nee, hat sich alles erledigt. Seitdem wir die neuen Dinger haben, braucht man das nicht mehr. Und ich so, die nächsten Male habe ich wieder mit PIN gezahlt, also vielleicht habe ich diesmal nichts bezahlt für den Einkauf, keine Ahnung. Aber die weltweite Finanztechnologie über das System PayPal zum Beispiel, kannst du beliebig innerhalb von Sekunden an jeden Menschen auf der Welt Geld senden. Und das ist sofort da. Und du kriegst sofort den Hinweis, das ist da. Wenn man heutzutage etwas zum Beispiel über eBay kauft oder so gebraucht, dann musst du nicht mehr dem sein IBAN eingeben und dem irgendwie Geld, was über die verschiedenen Bankhäuser geht, sondern du machst es per PayPal und in dem Moment hat er die Kohle. Es ist da. In Offenbarung 13 wird beschrieben, wie der Mensch mit einem Chip oder einem Code auf der Stirn oder der Hand seine Geldgeschäfte erledigen kann. In Schweden, und da haben unsere normalen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, kann man in Mediatheken nachgucken, dass das in Schweden sehr populär schon ist, dass sich Leute chippen. Gut, unser Hund ist auch gechippt, der hat auch einen Chip so implantiert. Es ist insofern ganz gut, mittlerweile findet die Jessie nicht mehr richtig heim. Dann, wenn sie denn der Tierarzt einfängt oder irgendjemand, dann gucken die, wem gehört der Hund und können zurückbringen. Aber in USA gibt es mitunter schon Firmen, die eigentlich ihre ganzen Mitarbeiter chippen und diese Information, die hier drauf ist, dass ich berührungslos bezahlen kann, die kann man auch mit so einem Chip oder mit einem unsichtbaren Tätowierung oder Laser machen oder sonst irgendwas. Das heißt, bisher war das gar nicht möglich, aber jetzt haben wir eine weltweite Finanztechnologie, die es ermöglicht, dass eigentlich Jesus wiederkommt. Vorher nicht möglich. Jetzt ist es da. Und für uns, und vielleicht der dritte Indiz, warum ich der Überzeugung bin, dass wir noch nie so nahe der Wiederkunft Jesu waren, wie heute, ist die weltweite Evangelisation oder Evangelisationsbewegung oder Evangelisationsbestrebung. Und das musste auch geschehen und muss geschehen, bevor Jesus wiederkommt. In Matthäus 24, Vers 14 heißt es nämlich, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann wird das Ende kommen. Und der Begriff, der hier für Völker verwendet wird, damit sind nicht die 195 oder 94 Staaten gemeint, die es auf der Welt gibt. Im Griechischen ist für dieses Wort Völker, sind Ethnen gemeint. Ethnische Gruppen, Volksgruppen. Auf der ganzen Welt gibt es circa 17.000 Volksgruppen. Allein in Myanmar, Moment, noch nicht, erst nachher. Allein in Myanmar, in dem Land, ich hatte ja im Februar die Gelegenheit, dort hinzureisen, gibt es 159 verschiedene Volksgruppen, von denen einige noch gar nicht erreicht sind und andere, zum Beispiel und die Volksgruppe der Chin, die ist zu 80% erreicht. Da kennen alle das Evangelium und andere, wie wahrscheinlich auch die Rohingyas, die jetzt nach Bangladesch vertrieben werden oder flüchten, werden eher zu unerreichten Volksgruppen gehören. Es gibt also 17.000 Volksgruppen. Und ungefähr sind also, wenn man das unerreichte Völker im Internet eingibt, gibt es Untersuchungen oder Schätzungen. Und da wird vermutet, dass es ungefähr 10.400 Ethnen haben, mindestens eine Bibel, haben eine Kirche und in irgendeiner Weise einen Missionar. Also sprechen wir noch von ungefähr 6.600 unerreichten Volksgruppen. Jetzt brechen wir das mal anders herunter, dass es uns griffiger wird. Von den rund 7.000 Sprachen, die weltweit gesprochen werden, und jetzt kommen wir auf die nächste Folie, Von den 7000 Weltbevölkerung ist bei 7,58 Milliarden zurzeit, Tendenz steigend. Derzeit werden weltweit ungefähr 7099 Sprachen gesprochen. Das habe ich nicht gezählt, sondern das habe ich bei Wycliffe International auf der Homepage nachgelesen. Wycliffe bemüht sich, ja, darum werde ich gleich noch weiter sagen, um Sprachen und Gruppen zu sortieren, zu zählen und den Menschen Schrift und Literatur zu ermöglichen. Sprachen, in denen es bereits eine Bibel, ein Neues Testament oder einzelne Teile gibt, sind 3312. Sprachen, in denen zurzeit eine Bibelübersetzung, Alphabetisierung oder sprachwissenschaftliche Projekte gearbeitet wird, von allen Organisationen, also nicht nur von Wycliffe, sondern was so ist, sind nochmal 2584. Das heißt, Sprachen, die noch, schade, jetzt ist es glaube ich nicht drauf, das muss ich euch in dem Fall sagen, die noch eine Bibelübersetzung benötigen, wo noch nicht mal angefangen wurde, sind 1636. Also von 7099 weltweit gesprochenen Sprachen braucht es noch in 1636 Sprachen eine Bibelübersetzung, damit überhaupt diese Verheißung, dass alle Volksgruppen mindestens das Evangelium mal gehört haben und dass es Ende kommen kann, 1636. Das ist Stand Oktober 2017 nachzulesen auf Wycliffe, Deutschland. Ein unmögliches Glaubensziel, heißt es bei Wycliffe Deutschland weiter. Bei einer internationalen Konferenz von Wycliffe im Jahre 1999 waren 500 Delegierte sehr betroffen darüber, dass pro Jahr nur durchschnittlich 25 neue Übersetzungsprojekte gestartet wurden. Das bedeutete damals, dass es noch etwa 150 Jahre dauern würde, bis das letzte Volk Zugang zur Bibel haben würde. Und mit großer Mehrheit wurde deshalb das Glaubensziel, also 1999, das war vor 18 Jahren, das Glaubensziel Vision 2025 formuliert. Bis zum Jahr 2025 soll in jedem Volk, das noch eine Bibelübersetzung benötigt, ein Übersetzungsprojekt begonnen sein. Wisst ihr, dass unser Martin Hartmann, die hier über einige Jahre in der Gemeinde waren, die aus Sambia Missionar sind, ist Büroleiter von Wycliffe Deutschland, da in Holzhausen, Burbach, haben wir in Hessen den Stützpunkt. Da sind allein 40 oder, ihr müsst das selber nachlesen, einige Mitarbeiter beschäftigt in Projekten, wo sie für die Verschriftlichung und Übersetzung der Bibel in Sprachen, die noch nicht mit dem Evangelium erreicht sind, dran arbeiten. In Amerika heißt es, dass, und jetzt kommt ein interessanter Aspekt, was bedeutet das für uns? Sollten wir erst gar kein Interesse daran haben, das Wort Gottes auszubreiten? Damit könnten wir die Wiederkunft Jesu ja nach hinten verschieben. In Amerika schätzen sie, dass ungefähr von jedem gespendeten US-Dollar 4 Cent in das Projekt unerreichte Völker erreichen investiert wird. Von jedem gespendeten Dollar 4 Cent. Das ist echt wenig. Dann habe ich mir so überlegt, Mensch, wie viel habe ich denn da schon beigetragen für unerreichte Völker? Interessanter Aspekt. Und ich frage mich, welchen Beitrag könnten wir vielleicht da als Gemeinde leisten? Wisst ihr, dass das Evangelium wächst? das fällt uns so nicht auf. Wir denken, bei uns wird es vielleicht leerer, die ganzen Kirchen in Deutschland werden leer. Nimmt der christliche Glaube überhaupt zu? 1970 gab es auf der Welt ca. 1,2 Milliarden Christen. 1970. 2017 sind es schon 2,6 Milliarden Christen weltweit. Das ist doch ein Hammer. Das heißt, in 1940 Jahren hat die Menschheit gebraucht, um 1,2 Milliarden Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Damit 1,2 Milliarden noch lebende Menschen das Evangelium nicht nur gehört, sondern angenommen haben. 2017, das sind 47 Jahre später, hat sich dieser Zustand nahezu verdoppelt. Das ist doch der Hammer. Also ich finde es der Hammer. Ich finde nur, dass es schade ist, dass meine Zeit rum ist. Ja, interessiert es euch? Ich mache nächste Woche weiter. Ich will jetzt aber hier noch einen guten Abschluss bringen. Ich weiß und ich glaube, und wenn ich diese Zahlen höre und sehe und diese Anstrengung von Wycliffe und von anderen, die Bibel anderen Menschen zugänglich zu machen, dann erkenne ich an, wir leben in einer sehr besonderen Zeit. Aber wir leben auch in einer sehr begrenzten Zeit. Also wenn ich meine Lebenszeit angucke, könnte es sein, ich habe schon die Hälfte hinter mir. So wie 90 wert, weiß ich nicht. Manche haben das gesegnete Alter von 80, 90, aber wir sind in einer besonderen Zeit, mit sehr begrenzter Zeit. Wir sind mit unglaublichen Möglichkeiten ausgestattet, von denen wir noch nicht mal zu träumen gewagt haben. Der Cliff Richard, Pop-Schlagersänger aus England, hatte irgendwann mal diesen Song gesungen, Why should the devil have all the good music? Warum sollte der Teufel die ganze gute Musik haben? Und ich würde es andersrum nehmen. Warum sollte der Teufel sich all den Möglichkeiten, die die Technologie bietet, zu eigen machen, um seinen ganzen Schrott den Menschen und die Belanglosigkeit zu vermitteln? Warum sollten wir nicht so schlau sein, um uns über diese Möglichkeiten der Technologie sie uns zu eigen machen, um die Ausbreitung des Evangeliums zu beschleunigen? Ich habe gerade mich gestern mit einem unterhalten, der erzählte, dass Reinhard Bonnke von einem Altersheim im Odenwald mit Lechtern, da gab es einige leidenschaftliche Menschen, die an die Wiederkunft Jesu geglaubt haben und wenn sie keine Erben hatten, dann am Ende ihres Lebens ihr Geld dieser Missionsgesellschaft Christus für alle Nationen gespendet haben. Man kann an sein Erbe, also man kann dorthin vererben zu sozialen, christlichen Organisationen. Und die Leiterin hatte das auch immer wieder gestärkt und gefördert. Sie war aber eine Frau der alten Schule und als sie mitbekommen hat, dass Reinhard Bonnke auch Fernseharbeit macht, hat sie ihn ausgeladen, dann durfte der nicht mehr kommen. Gab's keine Kohle mehr. Anstatt diese Möglichkeit, die wir medial haben, die technologisch da sind, um das Evangelium auszubreiten, zu nutzen. Mensch, und ich denke mir, ich möchte uns Mut machen. Also wenn ihr jetzt bisher noch verunsichert seid, die drei Faktoren habe ich euch gesagt, weltweites Satellitensystem, weltweites Zahlungssystem, weltweite Bestrebung der Evangelisierung. Wenn dieses alles kommt mit den Kriegen und dem ganzen Terror und dem Wahnsinn, wir Christen, dann heben wir unseren Blick. Ich möchte nächste Woche weitermachen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das wird nämlich echt noch spannend, was es zu entdecken gibt von der Bibel her. Ich werde euch auch noch mit manch anderen Zahlen und Fakten überraschen, bin ich überzeugt davon. Aber jetzt möchte ich echt beten. Und ich sage euch, ich glaube, dass wir gut daran tun, dass wir uns dessen bewusst machen. Ey, wenn da eine Hochzeit ansteht, dann mache ich mich bereit. Und die Frage ist, wo stehst du? Wo ist dein Platz? Beunruhigt dich das? Denkst du, ey, was für Fanatiker, ihr seid ja verrückt und so weiter, das brauchen wir nicht, so kehr um, solange es noch Gelegenheit ist. Das war hier einfach eine humorvolle Geschichte, aber vielleicht ist es wirklich so, dass du an dem Punkt bist, wo du eigentlich jetzt die Gelegenheit hast, umzukehren. Eine neue Priorisierung, einen neuen Fokus zu setzen und zu sagen, wenn dieser Jesus in meiner Generation wiederkommt, nicht erst in 100 oder 200 Jahren, dann will ich bereit sein. Und wenn du bereit sein willst, dann lade ich dich ein, nächsten Sonntag wiederzukommen, um weiterzuhören, wie wir bereit sein können. Aber auch jetzt möchte ich dir die Gelegenheit geben, mal so innezuhalten, stille zu werden vor Gott in der Gegenwart Gottes und zu klären, Mensch, Jesus, bin ich eigentlich bereit für dein Wiederkommen? Und was müssten wir vielleicht aus der Welt schaffen? Ist unsere Beziehung geklärt? Ich kann mich erinnern, wie ich mal meinem Vater, es war zwar echt nur ein Pfennigbetrag, aber eigentlich um sein Vermögen gebracht hatte und wie ich ihn ermutigt habe, mir doch in mein Sparschwein etwas Geld zu werfen. Und da waren dann auch 50 Pfennig reingelandet. Und ich bin mit der Spardose dann gleich in mein Zimmer, habe sie aufgebrochen und wollte mir Schlecksachen, so hieß es bei uns früher, und mir Süßigkeiten kaufen. Und warum auch immer hat es mein Vater gecheckt, dass mein Bestreben nicht war, etwas zu sparen, sondern über den Umweg, weil ich wusste, für was sparen gibt er mir was. Es ihm aber zu entnehmen und für meinen jetzigen Genuss. Ich kann euch sagen, zwischen mir und meinem Vater war denn echt eine Trennung, eine emotionale Unterbrechung da. Und das musste erst geklärt werden, damit Beziehung wieder möglich ist. Ihr Lieben, heute ist die Gelegenheit, die emotionale Unterbrechung dort, wo vielleicht du zwischen dir und Gott etwas steht, wo du sagst, eigentlich gehe ich ihm gern aus dem Weg. Und eigentlich habe ich vielleicht nicht mal ein Problem mit Gott, aber ich habe mit eins seiner Kinder ein Problem und stehe da in einem offenen Konflikt und deswegen kann ich auch entweder nicht in die Gemeinschaft kommen, in den Gottesdienst oder sonst irgendwo. Gott ist ein Gott, der sich danach sehnt, dass wir versöhnt und in Harmonie mit ihm leben und in der Erwartung, dass er wiederkommt. Ich lade dich ein, wenn du darauf reagieren magst, dann ist jetzt die Gelegenheit. Ich möchte beten und ich bitte dich echt in deinem Herzen, das auch mit Gott zu klären. Und wenn dann noch was aussteht, was mit jemandem zu klären ist, dann gibt Jesus auch diesen Appell, dann geh hin und klär's. In dem Zusammenhang mit dem Abendmahl bespricht er das, aber das können wir zu jeder anderen Zeit und Gelegenheit auch sehen, dass der Kontext ist, nicht wegbleiben und wegrennen, sondern Dinge klären. Jesus, wir danken dir echt, dass du der Majestät bist, dass du der König der Könige bist und dass du dich auf uns einlässt, die wir echt Mist gebaut haben und in vielen Bereichen auch unversöhnt leben und für uns da irgendwie versuchen einzurichten. Jesus, ich bete, dass heute Morgen die Gelegenheit ist, wo wir uns zum Blick heben, ganz neu zu dir aufblicken und getrost sagen können, Jesus, komm wieder und mich verunsichert ja nicht, was die Welt so mit sich bringt. Weil ich habe Frieden mit Gott und kann dadurch Frieden mit Menschen schließen. Jesus, wir kommen jetzt vor dein Thron und wir beten echt, mach dir den Himmel auf über jedem Einzelnen. Und ich möchte doch die Gelegenheit einfach wahrnehmen und sagen, ich möchte mit dir beten und das Gebet einesjenigen beten, der sagt, ich weiß, ich habe Dinge in meinem Leben falsch gemacht, ich brauche die Vergebung Gottes, ich bitte um Vergebung und ich lasse Liebe Gottes und Versöhnung Gottes in mein Herz kommen. Und ich glaube, dass uns allen, die wir vielleicht schon mal in ähnlicher Form gebetet haben, nicht schadet, es neu zu formulieren und zu beten. Beten heißt ja, in Interaktion zu sein. Halleluja. Ihr Lieben, betet mir nach, wenn ihr das von Herzen tun könnt. Jesus, ich komme heute Morgen vor deinen Thron.
Jesus, ich komme heute Morgen vor deinen Thron.
Und ich bitte dich um Vergebung.
Und ich bitte dich um Vergebung.
Für all die Dinge, wo ich anderen Leid zugefügt habe.
Für all die Dinge, wo ich anderen Leid
Egoistisch gehandelt habe.
Wo ich egoistisch gehandelt habe.
Wo ich Menschen Schmerz zugefügt habe.
Wo ich Menschen Schmerz zugefügt habe.
Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist.
Um alle meine Schuld wegzuwaschen. Komm du jetzt mit den Strömen des Heiligen Geistes.
Komm du jetzt mit den Strömen des Heiligen Geistes.
Und reinige mich.
Ja,
dein Blut soll mich reinigen,
dass ich in geklärten Beziehungen mit dir und Menschen leben kann.
Ich danke dir, dass du mich liebst.
Und
dass ich dein Kind sein darf. Und so lass uns miteinander singen, Majestät, Majestät, Halleluja.